Ja, liebe junge und liebe jung gebliebene Besucher unseres Gottesdienstes, liebe Gemeinde, es geht heute in der Predigt um einen einzigen Vers, den Jörg gerade auch schon kurz genannt hat, und ich lese ihn uns nochmal vor. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Dieser kurze Vers, der stammt vom Apostel Paulus und wurde im Römerbrief geschrieben. Und obwohl es nur so ein ganz kurzer Vers ist, ist das für Paulus ein ganz wichtiges Thema in seiner Tätigkeit als Evangelist, als Missionar für Jesus gewesen. Denn in den meisten Gemeinden, mit denen er zu tun hatte, war das tatsächlich ein Thema. Und vor allem in den großen Briefen, im Römerbrief oder auch in den Korintherbriefen, da können wir eine Ahnung davon bekommen, was für Herausforderungen Paulus so auch mit den Christen dort zu bewältigen hatte. Gerade die korinthischen Christen, die waren richtig gut darin, sich in Lager aufzuteilen. Am Anfang des ersten Korintherbriefes, da kann man davon lesen, dass die einen was darauf hielten, von wem sie getauft worden sind. Und die sagten, auch ich wurde von Petrus getauft. Und die anderen, na, ich wurde von Apollos getauft. Und Paulus selbst schreibt dann sogar, Mann, bin ich froh, dass ich nur ein oder zwei von euch getauft habe. Oder sie hatten Schwierigkeiten mit Menschen, die sich ganz stark im Glauben fühlten und Menschen, die eher unsicher waren und dachten, ah, darf ich jetzt wirklich Fleisch essen, das in den öffentlichen Tempeln geschlachtet wurde. Sie hatten Schwierigkeiten mit Armen und Reichen, gerade in der Feier des Abendmahls, dass die Reichen sich da ein üppiges Mahl bereiteten und die Armen wahrscheinlich wirklich mit einem kleinen Laib Brot da saßen in der Ecke und für sich gefeiert haben. Und wenn man sich das so vor Augen führt, was in den allerersten Gemeinden, den allerersten christlichen Gemeinden so vor sich ging, dass schon damals alles nicht Himmel auf Erden war, dann können wir uns als Christen heute ja in einer guten Gemeinschaft und guten Gesellschaft mit den Christen von damals einfühlen und einfinden. Und das mit der gegenseitigen Annahme, das ist ja wirklich schwierig. Warum eigentlich? Man kann das jetzt natürlich ganz hochtrabend und tief psychologisch durchleuchten, dafür reicht aber eine Predigt heute nicht aus. Ich möchte euch vielmehr mit einer kleinen Geschichte aus der weltlichen Politik eine Spur zeigen und denke sozusagen, dass wir da einen Hinweis bekommen, woran das auf jeden Fall mitliegt. Ein politischer Berater, der traf sich mit seinem Präsidenten und waren im Gespräch und auf einmal sagte der Berater zu seinem Präsidenten, sag mal, wusstest du, dass dein Vizepräsident bei der nächsten Wahl gegen dich kandidieren will? Boah, dieser Schuft, sagte der Präsident. Davon lasse ich mir keine Angst machen. Jeder weiß doch, dass der nur wegen seiner politischen Beziehung noch nicht im Gefängnis sitzt. Der Berater schwieg dann ganz kurz und warf ein, unser Fraktionsvorsitzender, der hat auch gesagt, dass er gegen dich kandidieren will für die nächste Wahlperiode. Und da klappte dem Präsidenten die Kinnlade runter und er sagt, fürchtet dieser Mann nicht wegen seiner illegalen Finanzgeschäfte bald entlarvt zu werden? Nach einer kurzen Pause schmunzelte der Berater und sagte süffisant, ich habe doch nur Spaß gemacht. In Wirklichkeit habe ich gestern beide getroffen und sie haben mir nochmal versichert, dass sie dich bei der nächsten Wahl voll unterstützen werden. Und der Präsident, der antwortete, jetzt sieh mal an, wozu du mich gebracht hast. Du hast mich veranlasst, üble Dinge über zwei der verdientesten Politiker unseres Landes zu sagen. So schnell kann es also sein und kann es gehen von Ablehnung zu Annahme oder auch andersherum. Beides, Ablehnung und Annahme, die hängen mit zwei inneren Gefühlen, mit zwei Einstellungen zusammen, die in der kurzen Anekdote auch deutlich werden, nämlich mit Unsicherheit und mit Sicherheit. Auch wenn der Präsident in dem kurzen Text das gerade anders gesagt hat, davon lasse ich mich nicht einschüchtern, in Wirklichkeit beginnen die üblen, die negativen Aussagen über die anderen Politiker da, wo die Unsicherheit Einzug hält. Wollen die jetzt tatsächlich gegen mich kandidieren? Besteht das Risiko, dass ich die nächste Wahl vielleicht verliere? Habe ich politisch was falsch gemacht? Habe ich die Menschen nicht genug gefördert? Und wenn man das einmal weiterdenkt, hinter Neid, hinter Eifersucht, hinter Konkurrenzdenken, da steht immer auch Unsicherheit über sich selbst und seine eigene Lebensführung. Der Neid über das teurere Auto oder das größere Haus des anderen, das spiegelt zum Beispiel die eigene Unsicherheit darüber, ob man bei der letzten Gehaltsverhandlung energisch genug aufgetreten ist oder vielleicht sogar noch eine tiefere Unsicherheit, ob die eigene Berufswahl die richtige war, die eigene Bildungsbiografie, die Eifersucht auf Freundschaften und Beziehungen anderer spiegelt die Unsicherheit, ob ich selbst angenommen und geliebt und wertgeschätzt bin. Ist der andere vielleicht mehr geliebt, mehr geschätzt, weil er mehr Freunde, mehr Beziehungen hat? Und solche Unsicherheiten, die wirken auch in gemeindlichen und in christlichen Gemeinschaften, in unserem Miteinander, automatisch mit. Könnte es zum Beispiel sein, dass die Ablehnung charismatischer Glaubensformen auch mit einer eigenen Verunsicherung darüber zusammenhängt, was die eigene Qualität und die eigene Tiefe der Gottesbeziehung angeht? Hat vielleicht der, der in Sprachen beten kann, mehr Vertrauen, ein tieferes Vertrauen in Gott als ich? Oder könnte es vielleicht sein, dass das Belächeln von täglicher Bibellese und Gebetszeiten letztlich eine Unsicherheit spiegelt dafür, ob ich selbst genug in meine Beziehung zu Gott investiere? Und wie ist das erst mit den Christen, die in meinen Augen viel zu gesetzlich und zu konservativ leben, die ich vielleicht sogar als Fundamentalisten abstempeln würde? Rufen sie in mir vielleicht die Unsicherheit hervor, ob ich den Anspruch Gottes an mein Leben in der Nachfolge nicht ernst genug nehme? Rufen sie vielleicht die Unsicherheit hervor, ob ich selbst bibeltreu genug bin? Oder wie ist es umgekehrt mit den Christen, die in meinen Augen viel zu liberal, viel zu bibelkritisch oder vielleicht sogar vom wahren Glauben abgefallen sind? Rufen sie in mir vielleicht die Unsicherheit hervor, doch zu gesetzlich zu denken? Und ruft die freiheitlichere Lebensführung anderer in mir vielleicht eine Unsicherheit hervor, ob ich mich zu sehr in meinem Leben eingeschränkt habe, ob ich manche Kämpfe, manche Konflikte, manche Entbehrungen umsonst durchgefochten habe? Im Anspiel gerade ging es um Sehstörungen in der Gemeinde. Wir schielen auf andere. Wir vergleichen. Wir werden unsicher. Und dann machen wir dicht und lehnen die, die anders denken, die anders glauben, die anders ihren Glauben leben, ab, weil der Blick auf sie die eigene Unsicherheit schürt. Und niemand will gerne unsicher sein, das ist klar. Abgrenzung und Ablehnung sind daher auch eine Art Selbstschutz. Und solche persönlichen Unsicherheiten, die können tatsächlich da entstehen, wo wir an einer Sehstörung leiden. Wo wir tatsächlich viel zu viel und viel zu oft nach links und nach rechts schielen, statt unseren Blick auf den Mittelpunkt zu konzentrieren, auf Jesus. In Römer 15, Vers 7, da benennt Paulus diesen Mittelpunkt und vor allem, was wir dort erkennen können und erkennen dürfen. Christus hat uns angenommen. Christus hat uns angenommen. Er hat uns angenommen und das tut er jeden Tag, immer wieder neu. Er nimmt uns an mit dem, wie wir geworden sind, durch unsere Prägungen in unseren Familien, in den Gemeinden, die wir in unserem Leben schon besucht haben, durch geistliche Leiterinnen und Leiter, die uns geprägt haben und durch all die eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Jesu Liebe und seine Annahme, die gilt uns und zwar ohne Vorbedingungen und ohne Vorbehalte. Sie gilt uns uneingeschränkt. Und wenige Kapitel vor diesem Vers in Römer 15, Vers 7, in Römer 8, da schreibt Paulus ganz befreiende und ganz starke Worte, nämlich davon, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann, wenn wir mit der Taufe den Schritt gegangen sind und es gewagt haben zu sagen, Jesus, hier bin ich und ich will mit dem, was ich jetzt von dir weiß, für immer zu dir gehören. Wenn wir diesen Schritt gehen, dann gilt uns diese Zusage Gottes, dass uns nichts mehr von ihm trennen kann. Und dass wir selbst in den Zeiten, wo wir uns vielleicht von ihm zurückziehen, er uns nachgeht und uns festhält. Christus hat uns angenommen und er will dich und mich jeden Tag neu annehmen, so wie wir sind. Als Menschen sind wir so gepolt, dass wir zum immer erst darauf schauen, was wir an Aufforderungen und an Anforderungen so wahrnehmen. Auch Paulus schreibt zuerst, nehmt einander an. Ich glaube, wenn er zuerst das geschrieben hätte mit der, ihr seid angenommen, das hätte noch mehr bewirkt. Und auch sonst sind wir immer wieder gut darin, in der Gemeinde und im Leben, in unseren Beziehungen, Menschen und uns selbst mit Anforderungen und Aufforderungen zu konfrontieren. Sollte der nicht oder müsste der nicht eigentlich? Oder müsste ich nicht, sollte ich nicht? Das Allerwichtigste aber, das über deinem Leben steht, was über meinem Leben steht, das ist kein du musst oder du sollst. Es ist ein du bist. Du bist von Christus angenommen. Wir sind von Christus angenommen. Und in dieser Zusage Gottes, da finden wir etwas, was wir so dringend brauchen, nämlich Sicherheit. Wir finden bei Jesus die Sicherheit, dass wir angenommen und wertvoll und geliebt sind, so wie wir sind, mit dem, was wir einbringen, was uns ausmacht. Wir brauchen diese Sicherheit und diese Gewissheit, dass wir okay sind. Ich brauche diese Sicherheit, dass ich okay bin. Denn gerade diese innere Sicherheit, die gibt mir eine Ruhe und eine Festigkeit, auch andere Menschen, andere Christinnen und Christen als okay anzusehen. Sie sind genauso von Gott angenommen. Sie sind genauso von Gott angenommen, obwohl sie ihren Glauben vielleicht ganz anders leben. Sie sind von Gott angenommen, obwohl sie vielleicht einen ganz anderen Umgang mit der Bibel haben und zu anderen Erkenntnissen kommen, wenn sie die Bibel lesen. Und dennoch sind sie von Gott angenommen. Und weil ich selbst von Gott angenommen bin, kann ich auch andere annehmen. In dem christlichen Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, da heißt es ja dann in der letzten Strophe so schön, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und im Neuen Testament ist tatsächlich immer wieder die Rede davon, dass Nachfolge auch bedeutet, dass Glaube auch bedeutet, sich von Gott verändern zu lassen. In seinem Denken und in dem, wie wir unser Leben führen. Wir finden das selbst bei Paulus, der, wie hier in dieser Bibelstelle, so deutlich erstmal davon spricht, einander anzunehmen. Er schreibt auch davon, dass Gemeinde die Aufgabe hat, einander in solchen Veränderungsprozessen zu helfen und vielleicht auch darauf hinzuweisen, wo Veränderung notwendig ist. In den 1970er Jahren wurde in der Psychologie eine ganz wichtige Erkenntnis zum Thema Veränderung beschrieben, die mit dem Begriff Paradox der Veränderung, also Gegensatz der Veränderung, beschrieben wird. Und zwar hat der amerikanische Psychiater und Therapeut Arnold Beiser herausgefunden, dass Veränderung und Entwicklung gerade dort möglich werden, wo ein Mensch lernt, sich zunächst so anzunehmen, wie er ist. Beziehungsweise durch andere Menschen die Erfahrung macht, so angenommen zu sein, wie er ist. Ich habe ein bisschen geblättert. Ich habe in der Bibel zwar nirgendwo diesen Begriff Paradox der Veränderung gefunden, aber mir ist aufgefallen, dass Gott das mit uns genauso macht. Er gibt uns zuallererst die Sicherheit und die Erfahrung, dass wir okay sind, dass wir angenommen sind, so wie wir sind. Er gibt uns die Sicherheit, dass wir keine Schutzmaßnahmen und Schutzmechanismen brauchen bei ihm. Und Christus hat uns als Gemeinde auch diese wichtige und gewichtige Aufgabe gegeben, füreinander zu einem Ort zu werden, an dem jeder von uns erfahren darf, du bist angenommen, du bist okay. Wo das geschieht, wo wir als Christinnen und Christen einander in aller Unterschiedlichkeit annehmen. Da passiert das, was Paulus auch ganz zum Schluss in diesem Vers schreibt, zur Ehre Gottes. Da wird dann tatsächlich Gott geehrt und Gott gefeiert dafür, dass er jeden und jede von uns wirklich ohne Vorbedingungen annimmt. Und daher lasst uns einander annehmen und darin wachsen, weil Christus jeden und jede von uns bedingungslos annimmt. Lasst uns damit Gott ehren und seine Gnade und Liebe feiern. Amen.